alle kennen sie, dieses Geheimnis, aber keiner macht's.
Schafft irgendwie Verständnis und zeigt auch, wie schön Vielfalt an sich sein kann.
Sie sagt, sie seien sogenannte Fashion-Flüchtlinge. Ich finde fast, dass es vergeudet wird. Ja. Es macht die Menschen kaputt, das hat er beobachtet.
Das Gefühl der Heimatlosigkeit ist wirklich ein Part in mir, der irgendwie immer da ist.
Heute bei mir eine Comedian der Extraklasse. Als 11-Jährige ist sie mit ihrer Mutter und ihrem 5 Jahre älteren Bruder aus Iran geflüchtet. Und zwar hierher nach Deutschland. Sie sagt, sie seien sogenannte Fashion-Flüchtlinge. So sagt sie das im Rückblick. Ihr stand einfach das Kopftuch nicht. Ein Gag mit tragischem Hintergrund. Liebe Neger Amiri, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du da bist.
Ja, liebe Petra, danke dir so sehr für die Einladung. Ich freue mich auch so sehr, hier zu sein.
Ja, ich glaube, ich würde gerne nochmal mit dem, ich steige nochmal mit dem Kopftuch ein. Das Kopftuch steht uns nicht. Ist das ein Satz von dir?
Das ist ein Satz in meinem Stand-Up-Programm, das meine Mutter quasi gesagt hat. Ich finde einfach, dass uns Kopftücher nicht so gut stehen, deswegen sind wir nach Deutschland geflohen, was eigentlich ja quasi Comedy ist, weil es geht ja um viel, viel mehr tatsächlich im Iran und in meiner Heimat und eben um die Entscheidung, dass jede Frau selbst entscheiden sollte, ob sie ein Kopftuch tragen möchte oder nicht.
Ich denke auch, dass dieser Gag jetzt erst richtig verstanden werden kann, seit die Repressalien in Iran immer mehr zunehmen. Kann Humor helfen, sich mit der Unterdrückung von freier Meinung besser auseinanderzusetzen?
Ich glaube, Humor kann schon helfen. Ich glaube, es ist eher, das schafft Zugang. Also die Menschen, die quasi wissen, dass Humor auf Tragik und Schmerz und Wahrheit basiert, können dadurch einen besseren Zugang finden, indem mein Publikum mich so ein Stück weit versteht, versteht man vielleicht die Situation ein bisschen besser. Aber es ist, glaube ich, nicht immer annähernd repräsentativ, wie es da wirklich zugeht. Ich glaube, da muss man noch mal immer tiefer in die Materie einsteigen.
Du bist ja geflohen, als du 11 Jahre alt warst. Hast du Heimweh oder hast du das Gefühl der Heimatlosigkeit?
Das Gefühl der Heimatlosigkeit ist wirklich ein Part in mir, der irgendwie immer da ist. Also ich habe oft das Gefühl, dass die Flucht oder die Entwurzelung sich tatsächlich, also dass es immer noch da ist. Natürlich habe ich aber gelernt, so damit besser umzugehen über die Jahre. Und ich habe die ersten Jahre, wo ich in Deutschland war, wollte ich eigentlich nur noch nach Hause und habe teilweise auch geträumt, wie ich wieder zu Hause bin und wusste dann teilweise, dass es ein Traum ist und dachte, okay, jetzt noch ein bisschen bleiben, weil das ist ja, ich bin ja quasi in meiner Heimat und wollte es dann so im Traum noch erleben. Also es war schon sehr stark. Hat sich dann aber gelegt, als ich dann mit, ich glaube, ich war 24 als ich oder 23, als ich dann einmal im Iran war. Und dann hat sich's gelegt.
Du warst nochmal in Iran.
Ja.
Und wie war das da für dich?
Ja,
und warum hat sich das gelegt, ne?
Ja, also meine Mutter hat es mir immer verboten, nach Iran zu fliegen. Das war immer die größte Angst. Und ich hatte aber, ich konnte das Leben hier nicht so richtig annehmen, bevor ich nicht verstanden habe, warum ich wirklich von zu Hause weg bin. Also das war irgendwie so ein Gefühl, weil meine Mutter kam aus sehr wohlhabenden Verhältnissen. Ich bin sehr behütet aufgewachsen im Iran. Und dementsprechend als wir dann nach Deutschland kamen, hatten wir das alles nicht mehr. Und es war oft so ein Gefühl in mir so, warum sind wir denn hier? Wir hatten doch dort alles und wir hätten doch da schön leben können. Und mein Opa hat da gelebt, den ich so sehr geliebt habe, der wie so eine Papa-Figur für mich auch war. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, ich fliege jetzt einfach zurück. Und es ging dann, als ich quasi den deutschen Pass hatte und problemlos quasi einreisen konnte und nicht mehr so quasi den Flüchtlingspass. Und dann habe ich meine Sachen gepackt und bin geflogen. Und dann dachte ich, ich will mir meine Heimat nochmal anschauen. Und da habe ich so ein bisschen verstanden, worum es geht und warum wir wirklich da sind. Also eben Deutschland sehen.
Worum geht's da?
Also ich habe dort so viel verschwendetes Potenzial gesehen. Ich habe da so eine kollektive Schmerzenergie gespürt. Also ich weiß, ich habe sehr lange einfach geschlafen dort, weil ich konnte das alles gar nicht so richtig ertragen, wie das da zugeht. Sehr viele Menschen, die sich eingesperrt fühlen, von der ganzen Welt isoliert fühlen. alles wird heimlich gemacht, die Partys waren heimlich, Treffen waren heimlich, einfach alles war traurig.
Das heißt doch eigentlich, dort herrscht Angst und Unterdrückung.
Genau, das ist die, das, was sich durch das ganze Land zieht und das spürst du und das merkst du dort. Und das war so ein Stück weit, auch wenn ich es nicht so ganz zugegeben habe vor Ort, wo ich verstanden habe, okay, es ist doch gut in Deutschland zu sein. Und ja, und diese, man hat ja auch immer so ein Bild von zu Hause. Ich habe ja, als Kind hast du ja eine andere Erinnerung. Mhm. Und da habe ich so unseren schönen Garten vermisst, unser Haus. Und dann kam ich da an und dachte so, okay, es ist auch nicht mehr so diese, also es war alles anders, so trüber und nicht mehr so schön, wie ich es mir vorgestellt habe.
Du bist wahrscheinlich deiner Mutter doch jetzt extrem dankbar, dass sie so vorausschauend auch war. Ist es denn noch schlimmer in Iran geworden?
Es wird immer schlimmer tatsächlich. Also es fängt ja schon bei der Inflation an. Ne? Also der Kopftuchzwang an sich ist wirklich so ein Bruchteil der aktuellen Probleme. Also im Iran lebst du eigentlich durchgehend in Angst und mittlerweile kommt das Wirtschaftliche dazu. Also ich bewundere ja auch die iranischen Menschen, wie die es überhaupt schaffen. Die sind ja seit Jahren sanktioniert. Und selbst als ich dort im Iran war, haben die sich ihre eigene Apple Stores aufgebaut, die haben sich ihre eigene McDonald's, also die haben so ganz, die leben zwar so weit vom Schuss, aber die schaffen es irgendwie trotzdem, das Leben so gut es geht, positiv im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu gestalten. Und das habe ich bewundert. Nichtsdestotrotz geht es irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, jetzt ist man an dem Punkt, wo es einfach nicht mehr geht. Die Reichen sind arm, die Armen haben nichts mehr. Also das ist so, es ist, ich weiß nicht, wie die überleben. Das ist unfassbar. Es ist einfach.
Also, ich glaube, es ist ganz schwer vorzustellen. Also für mich ist es ganz schwer vorzustellen. Wie war das denn damals für dich, als diese junge Frau, diese Mahsa Amini, 22, ja, ich glaube, schon getötet wurde, weil das Kopftuch nicht richtig gesessen hat. Das heißt doch, egal wie du dich kleidest, wie du rausgehst, du musst immer Angst haben.
Ja, das ist, also in dem Moment, ich glaube, das war so eine Situation, wo viele Menschen, die außerhalb Iran auch gelebt haben, plötzlich sich wieder an die Vergangenheit erinnert haben. Das war so, okay, ich hätte Mahsa Amini sein können, meine Schwester hätte es sein können, also ich habe jetzt keine Schwester, aber wenn man eine Schwester hat. Und das war so ein Moment, du konntest da nicht wegsehen. Man kann über viele Dinge wegsehen so und denkt sich, okay, ich versuche mich damit nicht zu beschäftigen, dann werde ich so nicht so traurig. Und ich habe jahrelang so sehr viel verdrängt, was Iran betrifft und habe es mir gar nicht, es hört sich traurig an, aber ich habe mir vieles einfach nicht angeschaut, weil ich dachte, ich will nicht traurig sein. Aber das war so ein Moment, wo auch ich bin echt ein Profi darin, Dinge zu verdrängen, aber das ging nicht in dem Moment. Ich so, nee, es hat sich körperlich gezeigt, es hat sich emotional gezeigt. Ich war fassungslos, wütend, machtlos. Du hast all die Gefühle, die du jahrelang verdrängt hast, plötzlich gespürt. Und das war schon sehr erschütternd. Und es ist ja weltweit, hat es ein Verständnis dafür geschaffen, was wir im Iran quasi seit Jahren durchmachen.
Wie ist es aktuell in Iran? Weil gibt es noch die mutigen Menschen, die demonstrieren? Gibt es die?
Es gibt noch viele, die auf die Straßen gehen. Es gibt immer noch auch viele mutige Frauen, die ihr Kopftuch quasi ausziehen und ohne Kopftücher Videos veröffentlichen. Also ich meine, allein dieser Schritt ist so mutig, weil du kannst ja jederzeit einfach ins Gefängnis kommen dafür. Und ja, also und abseits vom Kopftuch an sich, ne, gibt es natürlich viele, die trotzdem aufstehen, rausgehen. Und ja, es gibt, also man muss ja auch eine Sache, glaube ich, verstehen, so Kopftuch, es gibt auch viele Frauen mit Kopftüchern dort, die einfach die Freiheit wollen. Also es geht einfach um die Entscheidung, dass die Frau selbst entscheidet, wie sie leben möchte.
Ich glaube, die Frau hat dort kein Sorgerecht.
Nein.
Darf keine Scheidung einreichen. Also das sind nur ein paar Fakten. Das ist eigentlich für uns undenkbar.
Ja. Und ich glaube, offiziell dürfen Frauen nicht mal klatschen. Das habe ich irgendwann mal gelesen. Also du darfst als Frau nicht klatschen. Du darfst auch öffentlich nicht singen. Deine Stimme darf nicht gehört werden. Und ja, vieles mehr.
Würdest du dort auf die Straße gehen?
Das ist so eine Sache, die ich vor Ort hier nicht wirklich sagen kann. Und deswegen finde ich es ja so bewundernswert. Ich wüsste nicht, zu welcher Kategorie ich, also ich glaube, aus der jetzigen privilegierten Situation würde ich sagen, ich glaube, ich würde es mir nicht zutrauen, das zu machen. Nichtsdestotrotz weiß ich auch, als ich kurz mal im Iran war, dass ich mich da mit Polizisten angelegt habe. Also das ist so, ich glaube, ich weiß, also da war ich so, wie, als Frau darf ich das und das nicht sagen, wie. Also ich bin dann auch schon, wenn ich in der Situation bin, dann auch mutiger. Also ich glaube, wenn der Not groß ist und der Schmerz groß genug ist, sind wir in der Lage, dann, also irgendwie würde ich schon dafür kämpfen. Ich weiß aber nicht, in welcher Form. Deswegen, ich habe den größten Respekt für die Frauen. Kinder gehen auf die Straßen. Es ist Wahnsinn, wie mutig die Menschen sind.
Also dann, also ich würde einfach gerne die Hoffnung nicht aufgeben, dass sich das dort ändert. Aber ja, im Moment ist es ja schon sehr eng, wenn man das sich alles anschaut.
Total.
Du bist auch in diesem Jahr wieder auf Tour durch Deutschland.
Ja.
Wie gehst du denn in deiner Show mit politischen Themen um?
In meiner Show ist es meistens so, dass ich schon am Ende auch mal politische Statements mache, sehr kurz und immer aus meiner Perspektive. Ich versuche, also ich habe auch oft überlegt, was ist meine Aufgabe, wie kann ich auf Themen aufmerksam machen, und meine Art, auf wichtige Themen aufmerksam zu machen, ist tatsächlich eher so, indem ich meine Geschichte erzähle, ist es schon so, dass Menschen Verständnis dafür schaffen. Ich bin auch immer wieder verwundert, wie generationsübergreifend meine Shows sind. Ich freue mich auch, dass wirklich von, also es ist, Veranstalter kommen oft zu mir und meinen so, du hast ja nicht nur die junge Zielgruppe, sondern es kommen auch, ne, wirklich ältere Menschen auch zu deiner Show, was ich ganz
also
toll
Menschen
finde.
In meinem Alter zum Beispiel.
Du bist ja nicht
alt.
Ich komme,
auf jeden Fall. Ja.
Und ich finde das immer so ganz toll, weil es ist generationsübergreifend und schafft irgendwie Verständnis und zeigt auch, wie schön Vielfalt an sich sein kann. Und ich glaube, manchmal brauche ich nicht unbedingt viele Worte, um Menschen spüren schon oft auch den Schmerz, den dahinter steckt.
Ich würde so gerne noch mal gerade einen Schritt zurückgehen, weil du hast ja schon so einen besonderen Namen. Ja? War das ein Problem für dich?
Also es war total jahrelang ein Problem mit meinem Namen, und ich habe das auch am Anfang gar nicht so verstanden, wie problematisch mein Name wirklich ist und wie schlimm es tatsächlich ist. Es klingt ja wie einer der schlimmsten Begriffe aller Zeiten, und das war schon jahrelang eine große Herausforderung für mich, bis ich jetzt die Aussprache auch so mache, dass man langsam versteht, dass die iranische Aussprache ja nochmal anders ist.
Wie ist sie?
Negar mit H, Negar. Also die Betonung liegt sehr stark auf H am Ende. Und jetzt stelle ich mich auch öfter, ich versuche da wirklich drauf Acht zu geben. Dass es,
was hat denn dein Name für eine Bedeutung? Weißt du das denn?
Der Blick, genau. Das heißt der Blick, ja.
Schön.
Ja. Negar Kon heißt guck mal.
Ja. Wer dich jetzt auch so sieht oder so hört, der bekommt ja ruckzuck einfach nur gute Laune. Du strahlst ja so und hast einfach ganz viel Energie. Was fühlst du, was wir vielleicht nicht so sehen?
Ich glaube, so eine Art Menschen zum Lachen bringen oder ein gutes Gefühl geben, ist etwas, was so in mir steckt. Das ist schon immer so gewesen. Deswegen war es auch für mich schwer, irgendwann zu verstehen, dass das meine Berufung ist und dass das ist, womit ich mein Geld verdiene. Und ich habe das so immer ein bisschen weggeschoben und dachte, ach ja, ein bisschen lustig bin ich, aber ob das jetzt für Comedy reicht. Also bei mir war es ganz umgekehrt wie viele andere Comedians, die sagen, ich bin lustig, ich gehe auf die Bühne. Ich war eher so, dass ich immer dachte, ja nee, ich bin ein bisschen lustig. Und es ist mir aber irgendwie auch oft zugeflogen, dass Menschen gesagt haben, Comedy ist was für dich, du solltest Comedy machen. Und ich so, nee, ist nicht meins. Also ich habe immer noch, jetzt habe ich es auch akzeptiert und nehme es an. Aber ganz lange war das so, ach, das ist doch alles nur Glück. Das kann doch alles gar nicht sein.
Wie lange machst du das schon?
5 Jahre jetzt.
Ach, das ist noch gar nicht so lange.
Nicht so lange, nee.
Ah, ja. Dafür hast du ganz schön viel geschafft.
Irgendwie schon, ja.
Ich fühle was, was du nicht siehst. Das ist der Name von einem Projekt von dir.
Ja, ein ehemaliges Projekt, ja.
Und was wolltest du damit zum Ausdruck bringen?
Das war ein Podcast mit einer sehr tollen Psychologin. Das war in der Zeit, wo ich auch sehr angefangen habe, mich mit, also ich war schon vorher sehr mit Meditation beschäftigt und eine gewisse Art von Spiritualität und Energien. Also das hat mich schon sehr interessiert. Und dann gab es einen Punkt, wo ich gemerkt habe, es gibt so innerliche Themen, die gerne aufgelöst werden möchten. Und da habe ich quasi mit einer Therapie angefangen. Nicht bei der Psychologin, mit der ich den Podcast aufgenommen habe, Dr. Myri, eine ganz tolle Frau, sondern bei einem Therapeuten. Und dann dachte ich so, ach, eigentlich geht es doch bestimmt vielen so. Und vielleicht könnte ich ja darüber auch öffentlicher sprechen. Und das war dann mit Dr. Myri und ja, war ein schönes Projekt.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. Superschön. Wie schaut es denn aus, gerade solche lustigen Leute wie du, hast du so einen Anteil in dir, der wirklich traurig auch ist oder?
Schon, also ich glaube, die lustigsten Menschen haben auch oft auch viel Schmerz erlebt, also die ich am lustigsten finde, denn wenn man die Biografien anschaut, ist es schon immer, dass da großer Schmerz dahinter steckt. Und ich glaube, Menschen, die viel erlebt haben oder eine gewisse Form von, also wenn nicht alles gut gelaufen ist im Leben und da irgendwie Humor als Waffe benutzt haben, schaffen es auch oft auf der Bühne, also weiß ich zum Beispiel, die Comedians, die wirklich sehr, sehr lustig sind, sind auch oft sehr, sehr traurig. Und ich würde es bei mir auch schon sagen, dass da eine gewisse Trauer ist. Wie tief die Trauer ist, kann ich aktuell nicht mehr so, weil ich habe irgendwann auch gelernt, nicht zu sehr in alte Themen zu verweilen, weil irgendwann muss man auch, glaube ich, so ein bisschen sich frei machen. Und da bin ich eigentlich dabei.
Frei machen, jetzt habe ich eine ganz persönliche Frage an dich. Du bist ja schon so jemand, der sehr spontan ist und auch wirklich ganz viel Gefühl zeigt. Und du hast tatsächlich 3 Jahre auf Sex verzichtet. Stimmt das?
Laut Bild-Zeitung, ja. Also
ich bin jetzt aber neugierig, ich will wissen, stimmt das wirklich?
Ja, ich bin halt so ein Mensch, das stimmt. Ich habe 3 Jahre lang nicht gedatet, dementsprechend dann auch keinen Sex. Ja. Und die Bild hat das natürlich dann damals sehr polarisierend formuliert. Aber genau, ich hatte keinen Sex, 3 Jahre.
Wie war das für dich?
Gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Es war so eine Zeit, ich bin ja, ich weiß nicht warum, aber ich liebe es zu verzichten. Und ich habe irgendwann gelernt.
Moment, nochmal, das muss ich mir mal auf der Zunge zergehen lassen. Du liebst es darauf zu verzichten.
Also nicht auf Sex, sondern generell zu verzichten.
Ja, das habe ich gehört.
Und das gibt mir oft, also ich habe irgendwann, habe ich komplett für mich selbst gesagt, ich möchte keinen Alkohol mehr trinken. Und ich war jetzt nie so die exzessiv ganz groß gefeiert hat. Gab es auch Abende, wo ich ein bisschen mehr getrunken habe. Aber ich hatte jetzt, viele denken, ich hätte irgendwie ein Alkoholproblem, weil ich wirklich so strikt auf Alkohol verzichte. Aber ich trinke seit 5, 6 Jahren keinen Alkohol. Und ich habe gemerkt, das hat sich so positiv auf mein Leben ausgewirkt, dass ich plötzlich echt bessere Dinge angezogen habe. Mein Freundeskreis hat sich nochmal verändert. Mein Leben hat sich verändert durch Verzicht. Da dachte ich so, es kann ja gar nicht so schlecht sein. Da habe ich auf Zigaretten verzichtet und dachte so, also ne, das war aber zeitgleich mit dem Alkohol auch, dass ich dann irgendwie einfach gesünder gelebt habe. Dachte so, oh, das wirkt ja richtig gut. Dann habe ich auch gesagt, auf was kann ich noch verzichten? Dann dachte ich so, was tut mir nicht so gut aktuell, waren Männer. Und ich dachte, okay, dann verzichte ich auch auf Männer. Und dann lief es auch richtig gut. Und dann habe ich das so, irgendwann wurde es dann schon fast wie ein Zwang, dass ich gedacht habe, auf was kann ich noch verzichten? Dann auf Fleisch. Und dann haben alle gedacht, okay, jetzt hast du ja gar keinen Spaß mehr im Leben. Und mir ging es aber ziemlich gut damit eine Weile.
Was glaubst du denn, was das mit dir Positives macht, wenn du verzichtest? Was hast denn du da für einen Lustgewinn daraus?
Ja, so gesünderes Leben hat mir einfach generell, es hat so viel, ich glaube, dass, also wenn man mich auch fragt, was macht dich erfolgreich oder so, dann antworte ich auch oft, viele denken, man muss sehr, sehr viel tun, aber die Frage ist auch, was kann ich lassen, ne? Also was kann ich weglassen? Und das ist die Frage, die ich mir oft auch immer wieder stelle. Und ich habe einfach gemerkt, dass indem man Dinge weglässt, die einem nicht gut tun, kommt man auch automatisch auf die richtige Spur. So, und das war echt cool.
Also sehr schön, aber wie sieht es denn jetzt mit Sex aus? Sind die 3 Jahre?
Die sind schon rum, ja. Also ich bin auch in einer festen Beziehung aktuell, genau. Mhm. Ich habe dann irgendwann gemerkt, es darf halt nicht so zwanghaft werden. Und irgendwann war das dann schon so, dass ich dachte, oh, jetzt die ganze Zeit keine Männer, ist ja auch nicht so schön. Und da habe ich irgendwie in der Corona-Phase angefangen wieder zu daten. Da gab es so diese Spaziergänge dann. Das war so ein Trend. Und dann bin ich so oft spazieren gegangen und dachte, das ist ja ganz praktisch, so spazieren gehen beim Date, weil dann kann man auch so direkt, wenn es nicht gut ist, sagen, hey, kleine Runde, wenn es gut ist, läufst du die große Runde, das war immer ganz praktisch. Und dann kam ich wieder ein bisschen rein und dann kam jetzt so vor einigen Monaten, habe ich dann meinen Partner kennengelernt und das war dann, aber hatte auch mit viel, es kam nach dieser Therapiephase, wo ich dann mich so oft mit mir selbst auseinandergesetzt habe, dann habe ich nochmal den Partner angezogen, den ich so wollte.
Du hast den Partner angezogen, den du so wolltest.
Ja.
Das ist jetzt der Mann fürs Leben?
Geht schon sehr in die Richtung, ja. Das ist auf jeden Fall anders als alle anderen Beziehungen. Ja, ist wirklich toll. Den würdest du lieben.
Ja, das finde ich doch sehr schön, wenn du das so sagst. Nega. Wie heißt das?
Du hast gut gesagt, genau, das zweite, super.
Alles klar. Also, hier gibt es ein Kästchen für dich und da sind ein paar Sachen drin. Die haben was mit dir zu tun.
Ja.
Guck da mal rein, ob du dazu was sagen kannst. Aber du kannst erstmal einen Schluck Kaffee trinken, klar. Mhm. Da bin ich doch ganz.
Mit mir zu tun?
Die haben. Ja, hoffe ich doch sehr.
Jetzt bin ich gespannt.
Oh, wie geil!
Boxhandschuhe, geil! Das ist ja geil!
Hat es was mit dir zu tun?
Also
fällt dir spontan was dazu ein?
Boxhandschuhe, ich überlege. Also, ich habe mal einmal ein Boxtraining gehabt, da habe ich gemerkt, es geht ja nicht nur um Boxen, sondern auch so, da muss man die Füße auch so mit bewegen, dann habe ich es nie wieder weitergemacht. Aber Boxen.
Also, ich habe mir da schon was beigedacht.
Ich bin gespannt.
Ich habe gedacht, du musstest dich bestimmt auch ein bisschen durchs Leben boxen.
Das stimmt. Das passt. Stimmt. Ach süß.
Wie war das denn für dich in der Schule? Bist du eigentlich gemobbt worden?
Ja, schon. Also die Frage ist, ne, wie aus der jetzigen Sicht würde ich wahrscheinlich sagen, ja, damals ist es mir nicht so aufgefallen, weil ich es so verdrängt habe und so eher drüber gelacht habe, aber schon tatsächlich. Ja. Also schon mit dem Namen, das war eine super Vorlage dann nicht so gute Deutschkenntnisse. Eigentlich war ich so gefundenes Fressen. Nichtsdestotrotz habe ich so zu dem Zeitpunkt überlegt, was kann ich denn machen? Und dann habe ich gedacht, so, okay, wer ist die Coolste auf der Schule? Und ich war emotional relativ intelligent, dachte so, wer ist die Coolste auf der Schule? Und das war die Jessie, die ein paar Mal sitzen geblieben war und die war so, alle hatten so Angst vor ihr und die war so cool. Und also für damaliges Verhältnis war das so die Coole auf der Schule und dachte, ey, mit ihr muss ich befreundet sein, weil wenn ich mit Jessie abhänge, kann mir eigentlich niemand was tun. Und dann war ich mit Jessie befreundet und dann ging's.
Strategisch klug.
Strategisch klug, ja. Aber gut, das stimmt.
Gab es noch irgendwie eine Situation in deinem Leben, wo du das Gefühl hattest, du musstest dich durchboxen?
Auf der Bühne habe ich das Gefühl, teilweise auch bei Mixshows. Also ich habe irgendwie gemerkt, dass dieser Kampfgeist auf der Bühne sehr gut sein kann, weil man in so einer positiv kämpferischen Energie, jetzt nicht so, oh, ich muss jetzt allen zeigen, was ich kann, sondern so sportlich, ne, durchkämpfen und wenn es auch mal Abende gibt, die jetzt nicht so super gut laufen, durchkämpfen, das hilft mir. Dann gibt es natürlich auch Situationen im Leben, da braucht man schon Kampfgeist, um da durchzukommen.
Wie ist es denn auf der Bühne tatsächlich, ist es nicht auch nicht jeder Tag ist wie der andere Tag.
Ja.
Wie ist es denn, wenn du mal schlecht da drauf bist?
Das kann ich gut ausschalten tatsächlich. Da sind auch meine Freunde, finden mich auch gruselig, was das betrifft. Weil es gab zum Beispiel einen Tag, ich habe eine sehr gute Freundin, die Jasmina, da hatte mein Hund was am Fuß, hat geblutet. Ich hatte vorher eine Anreise von 6 Stunden, die hatte auf ihn aufgepasst. Dann gab es irgendwie familiär noch 1-2 Probleme. Also ich war an dem Tag bis oben hin voll mit Problemen und hatte noch eine Soloshow im Gloria Theater in Köln. Und dann bin ich anscheinend auf die Bühne und habe den Abend irgendwie so, war ein sehr guter Abend. Und die so, wie geht das, dass du das so, alle, also du warst 3 Minuten vorm Auftritt noch so, oh, alles problematisch und kommst auf die Bühne und man merkt hier nichts an. Und ich glaube, das ist so irgendwie so eine Berufskrankheit, dass man das so ausschalten kann und funktionieren kann. Also
wenn du als Stand-up-Comedian rausgehst, Stand-up-Comedian heißt doch, du musst irgendwie was ganz Spontanes
auch
machen.
Ja.
Hast du da, ist es für dich easy oder hast du da Lampenfieber?
Ich habe totale Lampenfieber vorher, kurz vorher, je nach, also es gibt aber, wenn ich mich das vergleichen würde mit anderen, bin ich jetzt nicht so die, die jetzt so komplett zittert und gar nicht mehr zurechnungsfähig ist. Es geht noch, aber es ist eine positive Aufregung, ist immer vorher da. Ja. Und es ist ja ein Mix quasi aus geschriebenen Sets, die schon getestet sind und spontan. Also ich mache auch viel Publikuminteraktion, das passiert dann oft spontan. Aber manche Texte sind ja eh schon oft gespielt wurden und dann geht's tatsächlich, weil dann kommt ja auch so eine Routine rein. Nichtsdestotrotz muss man sich energetisch schon auf jeden, jeder Abend ist anders, jedes Publikum ist anders und es bedarf schon immer wieder, dass man sich spontan auf das Publikum einlässt.
Guck mal, da gibt's noch was da drin.
Bei welchen Menschen musst du aufpassen, dass du dir keine Vorurteile bildest? Gute Frage. Ja, das ist halt oft abhängig auch von meinem inneren Zustand. Oft, wenn ich so sehr gut gelaunt bin und innerlich es mir gut geht, bin ich sehr vorurteilslos tatsächlich. Ich bin zu nett auch oft. Also du kannst mir, egal wen hinstellen, ich bin so, oh, aber der hat doch eine Pose, ach, das ist so ein bisschen ganz nett. Also man hört selten von mir so, boah, den finde ich so ganz, ganz blöd. Sondern ich sehe oft echt das Positive. Das nervt auch meine Freunde, weil die sagen, ja, alle sind ja super nett für dich. Deswegen gehöre ich eigentlich, ich bin sehr tolerant, wo ich aufpassen, also wo ich mir Vorurteile bilden sollte. Es geht ja natürlich, wenn es Menschen gibt, die einfach rassistisch sind, die ne, gegen Homosexualität, also es gibt viele Dinge, die einfach, da muss man auch Vorurteile haben und das habe ich dann. Also alles, was unfair wird, ne? Also sobald es in eine unfaire Richtung geht, wo andere Menschen benachteiligt werden oder unterdrückte Gruppen, das, dann hört bei mir der Spaß auf. Dann kann ich auch ganz anders. Also ich bin sehr, sehr nett, bis ich merke, oh, da läuft irgendwas nicht fair und dann kommt eine andere Seite.
Du bist ja sehr klar auch in deinem Mindset.
Ja. Das ist wirklich, und da sind auch viele überrascht, weil ich habe, und ich selbst auch, weil ich habe oft sowas sehr Verpeiltes, sehr, ne, man denkt, wie kommt sie überhaupt durchs Leben, so, wie schafft sie es, ne, aber dann gibt es wieder eine andere Seite in mir, die dann, wie du sagst, so klar und deutlich und das ist dann oft so, okay, was war das jetzt, aber ich selbst musste auch diese zwei Seiten an mir erstmal kennenlernen und auch akzeptieren ein Stück weit.
Da ist, glaube ich, noch was drin.
Ein Brief? Oh, das ist so schön, die Boxhandschuhe.
Das ist ein schöner.
Was ist das?
Ist das, kennst du das Zeichen?
Es kommt mir bekannt vor. Warte.
Tinder-App.
Ach, Tinder-App. Haben die grün, sind die jetzt grün mittlerweile? Geil, Tinder. Ja, das waren Zeiten, aber das waren Zeiten.
Findest du Dating-Apps gut?
Also es gibt ja schon Leute, die sich darüber gefunden haben. Gibt es ja auch viele glückliche Paare, die dort zusammengekommen sind. Also ich würde es nicht komplett ausschließen. Ich glaube, es kommt wirklich immer auf den Menschen selber an, wie er es benutzt, mit welcher Einstellung man da reingeht. Und ich glaube, alles, was so eine desperate, verzweifelte Dynamik annimmt, kann gar nicht so funktionieren, aber wenn jemand ganz positiv sagt, ach, jetzt schaue ich mal da rein und da so offen gegenüber angestellt, ich glaube, es kommt immer auf die innere Einstellung an.
Bin ich ganz neugierig, deinen Freund jetzt, wie hast du den denn kennengelernt?
Den habe ich kennengelernt bei einer Open-Mic-Show, das sind so diese...
Bei einer was?
Open-Mic, das sind immer so ganz kleine Comedy-Shows, wo Comedians quasi neue Gags austesten, neue Witze. Und das war in Köln. Und dann war ich da irgendwie bei einer Show und habe da neue Gags getestet. Das war echt, das Setting war unmenschlich. Das war so, ich musste auf so einen Tisch stehen und musste da so auftreten. Und das war so, ich so, wo bin ich hier gelandet? Und dann war das aber eine ganz kleine Location und ich war da auf so einem Tisch drauf. Eigentlich ist man ja dann so eher so flacher auf Augenhöhe und dann bin ich da so aufgetreten und dann habe ich auch meinen Freund da in der Ecke gesehen. Und doch so, der ist aber süß. Und dann habe ich es aber nicht weiter bewertet, weil der war mit seiner besten Freundin. Da dachte, ach, der hat aber eine Freundin. Bin da gar nicht so drauf eingegangen. Aber der ist mir schon aufgefallen und dann hatte der mich irgendwie danach angeschrieben und meinte, oh, jetzt habe ich ja irgendwie keine Chancen, weil ich wusste gar nicht, dass du so viele Follower hast, weil es ist ja so eine kleine Comedy-Show, wo viele Newcomer auch sind. Ne? Und er meinte, da hatte ich aber seine Nachricht dann doch gesehen und dann haben wir uns getroffen und kamen zusammen nach 2 Tagen irgendwie.
Ja. Das war dann Liebe auf den ersten vielleicht schon Blick, oder?
Ich glaube, bei
dein Name. Wie ist dein Name?
Mein Name? Ja. Nega.
Ja, ja, genau. Ja, der Blick.
Der Blick, genau.
Ja, deswegen auf den ersten Blick. Magst du es wieder hinstellen?
Ja, danke. Das war echt cool.
Ich würde ja noch gerne wissen, wie sieht denn für dich ein perfekter Tag aus?
Ja, ich habe so einen zu hohen Anspruch an so einen perfekten Tag leider. Und ich merke, dass ich mich auch oft unter Druck setze. So ein perfekter Tag ist natürlich, wo ich sehr produktiv bin, wo ich mich nicht irgendwie zu, ich mag es, mich an Strukturen zu halten und ich fühle mich immer wohl, wenn ich die Dinge erreicht habe, die ich am Tag erreichen wollte. Und ich merke, mir geht es immer am besten, wenn ich mich ganz gut ernähre, wenn ich auch Sport gemacht habe. Also ich habe da so, es ist fast zwanghaft bei mir, ich muss jeden Tag irgendwie Sport machen. Auch wenn es nur 10 Minuten sind, ich muss jeden Tag Sport machen. Und dann, wenn ich das nicht machen würde, würde es mir nicht gut gehen. Und ich habe da irgendwie einen zu hohen Anspruch an so einen perfekten Tag. Also ich kann es ja mal durchgehen.
Ja, würde ich gerne mal wissen. Wie fängt er denn an? Wann stehst du denn auf?
Früh
morgens?
Am besten. Und das
wie früh?
Schon 6.30 Uhr, 7 Uhr. Das ist schon so, wäre schon schön, wenn ich es schaffe. Und sobald ich länger schlafe, ist so, oh Gott, jetzt geht ja die Welt unter, weil ich bin nicht pünktlich aufgestanden. So, und dann verurteile ich mich auch sehr. Auf jeden Fall früh aufstehen. Kaffee ist jetzt nicht so eine gesunde Angewohnheit, aber das gibt mir, ich liebe Kaffee einfach sehr. Der erste Kaffee am Morgen, wow, ist einfach schön. Dann Sport machen, joggen. Also es gibt auch in Köln gibt's so ganz viele Kurse. Das mache ich jetzt fast täglich, das macht richtig Spaß. Und dann fange ich an zu arbeiten, ne, so ein bisschen vorbereiten, was steht an. Es ist ja auch viel mit Reiserei verbunden bei mir, deswegen so ein perfekter Tag kann auch nur zu Hause in Köln, wenn ich nicht reise, stattfinden. Dann, genau, irgendwann gegen Mittag am besten die Dinge erledigt haben, die ich erledigen wollte, Papierkram machen, mich mit meinem Management unterhalten, dann am Abend irgendwas Schönes essen. Und meditieren gehört bei mir zum Alltag dazu. Ich muss immer irgendwie meditieren.
Wann meditierst
also
du?
Oft so gegen Mittagszeit auch, wenn alles so dieser erste Stück gelaufen ist, weil ich merke, da kommt immer so ein Tief bei mir, dass ich trotzdem denke, ich habe nicht genug geschafft. Und dann meditiere ich so, um zu merken, es ist alles noch gut. Und am Abend vorm Einschlafen.
Du bist gläubig?
Ich glaube daran, dass es, also ich bin nicht religiös, das bin ich nicht, aber ich glaube schon, dass es ein Bewusstsein gibt, dass es Energien gibt. Ich glaube sehr daran, dass es eine höhere Kraft gibt.
Jetzt habe ich ja eigentlich gedacht, dass du, so wie du aussiehst, einfach so aussiehst, weil du so aussiehst, wie du aussiehst. Aber jetzt habe ich gehört, dass du ganz viel auch für dich tust.
Schon, ja.
Wie sieht denn das aus mit der Ernährung für dich? Wie isst du? Du weißt ja, dass ich eine Veganerin bin, also ja, dass ich mich vegan ernähre. Wie ist denn das so für dich?
Ich liebe gesunde Ernährung. Alles, was gesund ist, schmeckt mir auch irgendwie besser. Und ich versuche es schon im Alltag zu integrieren, dass ich bewusst auf meine Ernährung achte. Was ich oft merke, bei mir hapert das eher an die Uhrzeiten, dass ich manchmal vergesse zu essen, weil ich so viel parallel mache oder wenn ich bei Shows bin. Das ist eher diese Regelmäßigkeit, wo ich sehr viel Verbesserungsbedarf habe, aber mir schmeckt alles Gesunde sehr gut. Veganes Essen schmeckt mir super. Ich habe mich jahrelang vegetarisch, eigentlich fast vegan ernährt. Jetzt habe ich einen deutschen Freund. Muss ich Fleisch essen? Also ich muss nicht, aber es ist irgendwie so, seine HelloFresh-Pakete sind halt immer auch mit Fleisch. Und dann habe ich gemerkt, jedes Mal Nein zu sagen ist anstrengend. Aber der ist auch offen für vegane und vegetarische Ernährung. Das wollten wir jetzt auch ein bisschen mehr etablieren. Weil es fühlt sich gesünder an. Mir geht's besser. Ich habe jetzt so viele Pickel, seitdem ich wieder Fleisch esse. Es ist alles so voller Pickel. So. Ich habe es jetzt gut abgedeckt. Aber ich merke, es tut mir eigentlich nicht gut.
Dann hast du ja vielleicht die nächste Möglichkeit, wieder auf was zu verzichten.
Ja. Ja.
Probier's doch aus. Ne? Das wäre ja. Ich habe schon noch mal eine Frage. Ich würde gerne noch mal zurückgehen, ein bisschen an den Anfang.
Ja.
Du bist mit deiner Mutter und deinem 5 Jahre älteren Bruder hierher gekommen. Wo ist dein Vater?
Der ist auch in Deutschland. Der ist vor uns geflohen und hat sie dann quasi, der hat ja viele Geschwister, also was heißt viele Geschwister, aber der hat ein paar Brüder hier. Der hat quasi dann sich so ein bisschen so ein Setting hier aufgebaut, bevor wir dann gekommen sind, geflohen sind. Und der lebt auch hier. Der lebt mit meiner Mama in Wiesbaden.
Och, also alles ganz, ganz gut geworden.
Ja.
Ja. Wir haben ein bisschen was Besonderes bei diesem Podcast.
Yes.
Und das wäre, dass...
Du!
Nein,
du bist du. Schon die...
Nein, das bist du heute. Das ist, dass wir die Rollen tauschen.
Oh, cool.
Ich möchte gerne, dass du jetzt die Gastgeberin bist und wenn du möchtest, dann kannst du mir Fragen stellen, wenn du welche hast, wenn dir spontan welche einfallen.
Ja, das finde ich eine sehr schöne Idee. Ist auch gut, dass es spontan ist, weil dann kommen immer so die ersten Impulse. Ich würde gerne wissen, also was mir natürlich, so gut, was ich auch natürlich ganz besonders finde, dass, also wie ist das als Frau in deiner Branche? Wie war das für dich als Ärztin in deiner Branche? Hattest du, und was spielt da, du hast ja vorhin gesagt, also für mich bist du ja so mega hip, jung. Ich sehe auch irgendwie kein Alter bei Menschen. Das ist so bei mir irgendwie, ich war schon als junges Mädchen, habe ich mich mit den Freundinnen meiner Mutter immer gut verstanden, weil es gibt für mich keine Trennung. Aber wie gehst du mit dem Thema Alter und als Frau in deiner Branche?
Ich bin ja jetzt schon so lange Ärztin. Ich bin jetzt seit 41 Jahren approbiert. Wow. Also das ist schon eine ganz lange Zeit. Und am Anfang war das schon so, dass das noch eine männerdominierte Situation oftmals war für mich auch. Es ist auch heute noch so, dass ich mich manchmal frage, warum sind denn auch in der Öffentlichkeit so viele Männer und so wenig Frauen, also gerade so in der Ernährungsmedizin, ich sehe einfach nur die Männer. Ich sehe kaum mehr Frauen da und frage mich, wo sind die denn hin? Es gibt doch so viele Frauen. Also da ist bestimmt noch Aufholbedarf. Aber ich glaube, wenn wir Frauen sagen, hey, hier gibt's uns und hier sind wir, dann würden wir wahrgenommen werden. Und deswegen würde ich einfach die Frauen jetzt doch bitten, dass sie sich auch mehr trauen und zeigen, dass dann einfach auch diese Gleichberechtigung hier ist, die wir ja durchaus hier leben dürfen und können. Das ist ja der große Unterschied zu dem Land, aus dem du kommst. Ne?
Ja.
Die andere Frage, du hattest mehrere Fragen.
Genau, es
Fragen
waren zwei
auf
in einem.
Einmal,
ja. Genau. Thema Alter, hat das eine Rolle auf die Berufung?
Das ist eine ganz große Frage.
Ja.
Also, ich finde alt werden besonders. Also, ich war die Jüngste überall, aber jetzt bin ich die Älteste überall, weil ich nämlich auch noch älter bin als Roland. Roland ist 15 Tage jünger als
ich.
15 Tage. Und besonders ist am Altwerden schon die Sichtweise des Lebens mitzubekommen. Also ich habe einen anderen Blick bekommen. Ich finde es sehr schön. Ich bin viel freier. Ich bin, glaube ich, toleranter. Ich war schon immer tolerant, aber ich bin noch toleranter. Ich bin klarer. Und ich glaube, ich verstehe so viel mehr. Und das ist faszinierend. Das ist auch das gute Pendant dazu, was man, glaube ich, auch braucht. Weil auf der anderen Seite sieht man schon, dass das Alter was mit einem macht. Ne? Also kommen die Falten, dann bist du nicht mehr so hübsch, wie du vielleicht mal gewesen bist. Also das ist schon so ein Abschied nehmen auch.
Du bist wunderschön. Aber kann ich nur sagen. Du siehst sehr, ich kam hier rein und dachte mir so, wow. Erstmal dachte ich so, hätte ich mich mal abgestimmt mit dir. Du siehst so stylisch und cool aus. Das sieht richtig nice aus. Dann strahlst du so. Und ich finde, es ist ja diese, also Ausstrahlung ist ja das Ausschlaggebende immer. Und sorry, dachte ich ja, du bist ja immer noch hier. Also ich sehe dein Alter dir persönlich nicht. Aber man sieht sich selbst ja immer anders wahrscheinlich dann.
Ja, das ist so die eine Geschichte. Aber ich habe natürlich auch einen Wunsch. Ich habe schon den Wunsch, dass Alter auch hier in diesem Lande wieder mehr gewürdigt und respektiert wird. Ich finde, es kommt zu kurz. Ja. Weil wir könnten so viel mit Menschen, auch die noch um einiges älter sind als ich, anfangen. Die haben so viel Klugheit und Weisheit, die können uns so viel geben. Und es wird, ich finde fast, dass es vergeudet wird. Ja. Und es ist schon, wenn ich dran denke, es gibt auch einen Kollegen von dir, der möchte überhaupt nicht sagen, wie alt er wird. Er will das nicht, weil er sagt, dann gehört er zu den Alten und dann ist er nicht mehr so gefragt und so weiter. Das finde ich so, so schade. Ja. Und so geht es ja schon auch in den Berufen vielen Leuten so, dass die Angst davor haben, aufgrund ihres Alters einfach nicht mehr gefragt zu sein.
Ja.
Und das ist schon eine ganz schräge Situation. Ich glaube, für mich als Ärztin sieht es ein bisschen anders aus, weil mit jedem Jahr, dass ich mehr als Ärztin arbeite, habe ich einfach viel mehr Erfahrung und viel mehr Wissen und mehr Sicherheit. Das macht mich dann schon stark. Aber in anderen Berufen ist es zwar ähnlich, aber da kommt vielleicht dieses Feedback nicht so rüber. Und das ist dann schon für die Menschen schwierig. Also wenn heutzutage Leute 60, 65 werden, dann ist es, glaube ich, nicht einfach, nochmal was Neues anzufangen oder den Job zu wechseln, die Firma zu wechseln, weil sie einfach Angst haben, sie werden gar nicht mehr gewollt.
Ja, das ist wirklich schade.
Ja.
Also, weil, und wie du sagst, ne, die Weitsicht, die ältere Menschen ja mitbringen und die Erfahrung, das ist ja so wertvoll. Und eigentlich ist es ja schade, wenn man darauf so verzichtet. Und das sogar eher, ja, also dürfte nicht sein. Und du sagst ja, durch die Jahre gewinnt ja so viel Weisheit. Also was ist so ein Grundsatz oder so eine Grundeinstellung, wo du sagst, das geht für das ganze Leben. Das ist so, dadurch ist vieles einfacher und so macht das Leben.
Also ich glaube, dass ich gelernt habe, dass es gut ist, wenig, wirklich wenig zu urteilen. Und damit ist natürlich auch verbunden, tolerant zu sein. Damit ist auch verbunden, noch mehr hinzuschauen. Und wenn man das tut, dann bekommt man ein Gefühl für das Leben, also ich bekomme ein Gefühl für das Leben, das letzten Endes auch in Dankbarkeit mündet. Also ich bin schon dankbar für mein Leben, weil ich hätte das nicht gedacht als junge Frau in deinem Alter, wo ich einfach mal in meinem jetzigen Alter sein werde. Das ist so ein großes Geschenk und ich bin dankbar. Und Dankbarkeit ist natürlich was super Schönes, was dich auch trägt und was mich dann hoffentlich noch eine ganz lange Zeit trägt. Und das wünsche ich auch den jungen Menschen. Also A, mehr Toleranz, aber auch die Dankbarkeit fürs Leben. Also gerade das, was wir hier so haben.
Also und ja. Meinst du, Urteilen steht auch so zwischen der Dankbarkeit? Also dadurch, dass die Menschen urteilen und zu sehr in dieses Bewertsystem sind, dass sie gar nicht die Dankbarkeit dann spüren können. Und wenn man das weglässt, ist man automatisch.
Das denke ich, das könnte durchaus problematisch dann auch werden. Und das ist so schade. Es ist so schade, weil ein Urteil ist gefällt. Punkt. Und deswegen auch wieder diese Toleranz. Ich finde es auch so wichtig, dass man durchaus, wenn man sich mal eine Meinung gebildet hat, auch durchaus wieder hingucken sollte und eventuell dann vielleicht entdeckt, dass diese Meinung, die man mal hatte, dass die nicht unbedingt die beste war und dass man schon noch die, ja, ist es die Größe, weiß ich nicht, aber auch vielleicht den Mut hat zu sagen, das war nicht so. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist auch wichtig in meinem Berufsleben. Ich überlege gerade, ob ich irgendwie was finde. Ja, ich weiß noch ganz genau. Am Anfang, als ich Medizinerin war, dann habe ich natürlich alles weitergegeben, was ich gelernt habe. Und ich habe ja nicht viel über Ernährung gelernt. Und da hieß es ja, man soll oft kleine Mahlzeiten essen. Und das habe ich den Leuten auch erzählt. Und ich bin heilfroh, dass es mir irgendwann ganz klar war, dass das nicht stimmt. Das heißt, ich hatte eine festgefahrene Meinung, aber aufgrund meiner Erfahrung habe ich gemerkt, da kann was nicht stimmen. Und dann ist ja mein ganzes Berufsleben in die Ernährungsmedizin gemündet und ja.
Und wie ist es, wie viel soll man essen dann?
Also am besten 2 bis 3 Mal am Tag ohne Snacken und das in einem Intervallfenster von 8 Stunden.
Ach so, gut. Also kein Frühstück dann? Oder?
Das kommt drauf an, kannst du machen, wie du möchtest. Innerhalb von 8, du kannst von 8 Stunden essen, also entweder von 8 bis um 16 Uhr oder von 10 bis 18 Uhr. Mhm. In der Zeit 2-3 Mal essen, das wäre das Allerbeste für deinen Körper.
Sehr gut, okay. Dann nehme ich das doch mit.
Ja.
Und warum soll man nicht 5 Mahlzeiten essen?
Das hat was mit dem Blutzuckerspiegel zu tun. Ich glaube, dass im Übrigen das Geheimnis, wenn wir einen guten Blutzucker haben, für eine gesunde Langlebigkeit, also ganz grundsätzlich auch für dich. Mhm. Ja, irgendwann wirst auch du älter. Und zwar, wenn wir ständig essen, dann geht immer der Blutzucker hoch und geht wieder hoch und geht wieder hoch. Unsere Bauchspeicheldrüse hat ganz viel zu tun. Das Insulin ist die ganze Zeit oben. Und wenn das Insulin die ganze Zeit oben ist, dann können wir nicht abnehmen, der normale Stoffwechsel, der funktioniert nicht. Der Zucker im Blut treibt sein Unheil, macht die Gefäße krank, macht die Nieren krank, macht die Augen krank, macht uns insgesamt krank. Und deswegen ist es so wichtig, nur 2-mal oder 3-mal zu essen und dann auch noch, wenn es irgendwie geht, gesund, indem man ganz viel Grünes zuerst isst oder Salate und dann die Mahlzeit, dann geht nämlich der Blutzuckerspiegel nicht so rasant hoch, ist keine Blutzuckerspitze, da gibt es im Moment ganz viel drüber zu hören, sondern der steigt nur gemächlich an und geht nicht ganz so hoch und geht dann auch wieder ganz langsam runter. Wir haben ein gutes Sättigungsgefühl zum Beispiel und ja, das ist das, was unser Körper braucht, um gesund zu sein. Deswegen auf jeden Fall nicht 5-mal, sondern am besten echt nur 2-mal, maximal 3-mal. Und das Snacken ist einfach ganz, ganz schlecht.
Ja, weil das mache ich nämlich oft, dass ich einfach so greife und gerade bei Shows oder so. Und ich habe jetzt schon gesagt, bei mir, bei den Shows bitte keine Süßigkeiten. Das ist ja das, weil sobald man dahin greift, das ist ja, mir geht es ja auch nicht gut danach. Das spürt man. Es ist ein kurzer High und dann wieder so ein Downer. Und wenn dann was Gesundes. Und auch, ist es gut, zum Beispiel gesunde Sachen zu snacken zwischendurch? Auch nicht?
Naja, gut. Also es ist auf jeden Fall besser als Süßigkeiten. Die gesündeste Sache tatsächlich zwischendurch zu snacken, ist einfach zu trinken.
Ah, okay.
Also Kräutertee, Wasser, kannst auch mal einen Kaffee trinken. Das ist alles in Ordnung, weil das jagt den Blutzuckerspiegel nicht hoch. Was du auch essen kannst, ist schon mal irgendwie ein bisschen Fenchel oder eine Gurke oder sowas. Das ist in Ordnung. Aber es ist einfach für unsere Bauchspeicheldrüse so schön, wenn die sich ausruhen kann. Weißt du, du musst dir vorstellen, wenn wir die ganze Zeit essen, das wäre so, als würdest du die ganze Zeit joggen. Das kannst du ja auch nicht. Du brauchst ja Ruhe. Ja. Und irgendwann wird die krank und macht schlapp. Und dann produzieren wir gar kein Insulin mehr. Und dann bekommen wir tatsächlich den Diabetes Typ 2. Und das ist ja eine weltweite Epidemie oder Pandemie, kann man schon eigentlich sagen. Und darunter leiden so viele Menschen. Und es ist so einfach, wenn sie das wissen, was sie dagegen tun können, da wäre so viel weniger Leid und es wäre so schön.
Und noch eine kurze Frage. Also was ist so ein optimales Mal? Also morgens so ein bisschen Salat dann? Oder nee?
Also ich liebe es schon morgen auch. Also ich esse ja später immer. Also ich fange ja meistens erst um 3 oder 4 Uhr an zu essen und esse dann nochmal abends. Weil, ja, zu Hause ist es halt bei uns nicht anders möglich. Aber ich esse dann gerne auch ein Müsli, ein Porridge, also ein Sojajoghurt mit Haferflocken, mit Nüssen und ganz vielen Beeren. Und da bin ich erstmal total satt und dann abends gibt es einen Salat, immer einen Salat. Das ist bei uns schon, ja, solange es die Kinder gibt und vorher auch schon. Und dann gibt es irgendwas ganz Feines mit viel Gemüse, mit Reis, mit Kartoffeln. Ich esse auch gerne mal Pasta, aber wir essen auch gerne abends einfach nur Suppen aus Hülsenfrüchten, und ja, aber immer den Salat vorweg. Und wenn man dann das Gefühl hat, man ist noch nicht satt, also das ist ja die Nummer, warum viele Leute Angst haben, dann können sie noch gerne eine Handvoll Nüsse essen, weil Nüsse machen satt, aber es gibt noch ein Geheimnis. Es gibt noch ein Geheimnis. Alle kennen sie, dieses Geheimnis, aber keiner macht's, und zwar gut kauen.
Ah, ja, das stimmt.
Wie sieht es bei dir aus?
Ich esse schon sehr schnell und nicht so achtsam leider oft. Es sei denn, ich habe Zeit. Ja,
also es ist einfach schade, weil Essen ist sowas Feines, sowas Sinnliches. Und da sollten wir uns Zeit für nehmen. Wenn wir uns Zeit für nehmen, sind wir schneller gesättigt. Wir nehmen auch mehr von diesen wundervollen Stoffen, Inhaltsstoffen auf, die die Nahrung dann hat, wenn wir was Gesundes essen. Ja, dann kann man so viel auf einmal mit diesen paar Sachen für sich bewirken. Und das ist so toll, die Gesundheit zu spüren. Und unser Körper ist einfach unglaublich dankbar. Und es gibt ganz viel Wissenschaft dazu. Das ist zwar ganz viel Erfahrungswissen, aber die Wissenschaft hat es jetzt alles auch bewiesen. Und es ist doch so grandios.
Ja.
Und da fängst du jetzt sofort mit an. Mit 30. Wie toll.
Ja, das ist so wichtig. Und alles, was gesund ist, schmeckt auch irgendwie besser. Ja. Weil man weiß, man tut sich ja was Gutes.
Dann kannst du ja mal gucken, ob deine Haut
dann ja, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Das ja doch. Nicht auf. Du weißt doch jetzt, was du
machen
Ja,
genau. Willst. Also ja. Intervall. Das mag ich ja eh. Ich bin gar kein Frühstücksmensch so früh.
Ja, perfekt.
Dann ich bin nicht für dich. Mein Freund will immer direkt schon um 6.30 Uhr am besten früh. Aber ich kann gar nicht so früh. Also ich habe keinen Hunger. Auch ich könnte so... Bis 12 könnte ich auf Essen
verzichten. Gut, dann mach das. Ja. Dann iss auch nicht bis 12.
Ja.
Und dann auf was verzichtest du?
Fleisch.
Ja.
Fleisch.
Ja.
Und halt diese Süßigkeiten.
Also Süßigkeiten. Ja.
Das ist so Agaven und sowas, ist das okay noch? Auch nicht gut?
Und nicht wirklich, nö.
Ah, also alles, was
Zucker
süß ist
pur. Eigentlich. Ja. Aber Beeren kannst du en masse essen.
Ach, cool.
Okay? Nee, ja, ich bin davon überzeugt, dass... Die Menschen bei uns hier in Deutschland, die so ab 45, 50 sind und nicht wirklich auf die Ernährung achten, dass die zu 90%, 80%, ich will es vielleicht nicht übertreiben, schon die Vorstufe von Diabetes Typ 2 haben. Die haben diese Insulinresistenz und das ist so gemein, weil die spüren es nicht. Ja. Man spürt es nicht. Also erstes Zeichen der Insulinresistenz ist die sogenannte Fettleber, die nichts mit dem Alkohol zu tun hat. Früher hat man ja immer gedacht, eine Fettleber kommt nur durch Alkohol. Heute weiß man, dass es durch die Ernährung kommt. Und das haben so viele Menschen und die Leber tut nicht weh. Das einzige Zeichen von der Leber, dass mit der was nicht stimmt, ist, dass wir müde werden.
Das haben ja so viele, oder? Diese Erschöpfung und Müdigkeit. Und
ich bin da so sicher, dass das die Ursache ist.
Ja.
Und wenn die Leute das wüssten, meine Güte.
Und wie ist mit Alkohol? Stehst du da so?
Also Alkohol ist einfach ganz klar wissenschaftlich belegt überhaupt nicht gut.
Nicht gut. Trinkst du generell?
Ich trinke nicht. Also ich lasse mir mal an Silvester einfach zum Anstoßen einen Schluck Sekt oder Champagner einschenken, aber ich mag es nicht. Obwohl, ganz ehrlich, es gibt eine Sache, die trinke ich manchmal. Die erinnert mich irgendwie so an früher. Da bin ich dann so wie früher halt. Da trinke ich tatsächlich, was gar nicht gesund ist, aber schon lecker ist. Ein Martini Bianco ist so, aber den trinke ich, was weiß ich, vielleicht dreimal im Jahr oder so. Ansonsten, mir schmeckt es auch nicht, Gott sei Dank.
Auch in Deutschland, glaube ich, dieses viel Trinken ist, glaube ich, hier so sehr, sehr verbreitet. Also ich glaube, wenn man nicht trinkt, gehört man eigentlich eher zu den, wie kannst du denn nur nicht trinken? Also ich merke da schon ein bisschen so Vorurteile.
Ja, Vorurteile, da sind wir wieder. Ja. aber eben nicht verurteilen, dass die Menschen trinken, weil die trinken ja, weil sie glauben, es ist anerkannt und es gehört dazu. Ich glaube, in dem Moment, wenn sie wirklich wüssten, was sie damit alles anrichten in ihrem Körper, dann würden viele mehr darüber nachdenken und zumindest weniger schon trinken.
Ja, weil es ja so normal ist, dass eher, wenn man nicht trinkt, ist es so, bist du irgendwie entweder Trockenalkoholikerin oder bist du schwanger oder, also es ist ja, ich merke ja, die Fragen sind ja so, wie, du trinkst nicht. Also es ist wirklich so ein No-Go, wenn du in der Gesellschaft dann nicht trinkst. Und ich wundere mich, genau, weil ich auch spüre, das kann gar nicht so gesund sein, auf Dauer auch so viel zu trinken, ne, ohne es zu verurteilen, aber dass das so normal ist, dass das Umgekehrte eher so total wird ist. Das finde ich irgendwie ein bisschen...
Ja, also ich denke, bei dir als junge Frau wird es noch eher anerkannt, aber ich habe gerade überlegt, der Roland, der trinkt seit auch 5 oder 6 Jahren keinen Alkohol. Mhm. Der hat irgendwann mal, hat er sich dazu entschieden, hat gesagt, er trinkt jetzt nichts mehr. Und das zieht er ja durch. Der ist ja auch so einer, so ich glaube, eher so wie du, ja, wenn er mal vorgenommen hat, dann macht er das auch. Und ich glaube, immer wenn er sagt, er trinkt nichts, er trinkt seit 5 oder 6 Jahren keinen Alkohol, ich glaube, da denken ganz viele Leute, aha, hast du mal ein Alkoholproblem gehabt, ja. Aber hat er nie gehabt, ne?
Das ist, finde ich, so ein bisschen erschreckend. Das denken die auch bei mir tatsächlich. So, aber da hast du eine sehr exzessive Phase gehabt und so. Oh, da bist du ja mal, also das ist so.
Apropos exzessive Frage, hast du mal Drogen genommen?
Ich habe schon mal probiert in meiner Jugend, das war auch so kurz bevor ich dann gesagt habe, ich lasse jetzt alles weg, weil da habe ich gemerkt, so, oh nee, da, ich will eigentlich mit dieser Welt nichts zu tun haben. Es gibt ja, ich höre sehr gerne elektronische Musik und da gibt es ja auf Ibiza und die ganzen, also es sind ja so richtig tolle Abende und dann haben wirklich alle das damals von meinen Freunden probiert, da habe ich mal mitprobiert. Ich habe aber gemerkt, mir tut sowas absolut, ich habe Freunde, die das seit, also mir tut, ich war sofort, danach ging es mir so schlecht, also ich kann mir sowas eigentlich nicht geben und also das ist etwas, was ich auch familiär, also da gab es Fälle bei uns, die auch wirklich Suchtprobleme hatten und da ist das für mich eigentlich sowas, wo ich sage, das macht Familien wirklich kaputt, ne? Wenn man das nicht im Griff hat.
Ich kenne mich da so ein bisschen aus, weil also der Julian, den kennst du ja?
Ja!
Genau, der Julian, der ist ja, der kommt ja aus der Techno und hat ja damals mit Sven Veth angefangen. Und da habe ich das schon alles miterlebt, wie das so ist, ja. Und auch der Julian hat auch da immer sehr offen drüber geredet. Und das ist einfach so grandios, dass der sagt, das macht die Menschen einfach richtig kaputt.
Ja.
Das macht die Menschen kaputt. Das hat er beobachtet. Und
langfristig. Und die denken an den Moment und das siehst du, oh, das ist Liebe und wir lieben uns an und das ist so. Und das ist ja das Gefährliche, wenn man vor Ort sowas Friedliches vorgaukelt. Und ich war halt schon immer, dass ich die Dinge immer oft in Frage gestellt habe und dachte mir so, gut, ihr liebt euch jetzt, aber am nächsten Tag gab es immer Dramen und doch dann dieses, ja, weil es kann gar nicht positiv sein, so viele Glücksgefühle auszuschütteln. Und am nächsten Tag kommen ja eigentlich so, kann es ja nur nach unten gehen.
Ja, weil du hast ja gar nichts mehr im Kopf. Du hast ja kein Dopamin mehr. Du hast es ja vorher alles ausgeschüttet. Und es muss ja auch erst wieder gebildet werden. Und deswegen kommt man ja dann automatisch in diese Tiefe. Und die sind ja teilweise sowas von brutal.
Erschreckend. Deswegen,
Ja, wird also, dann immer gleich zur nächsten.
Ja.
Bei Thema
Drogen und so bin ich echt deswegen und ich habe es bei vielen und das Schlimme ist, wenn es Menschen gibt, die es so gut vertragen. Ich glaube, das ist dann das Gefährliche, wenn man das wirklich verträgt, weil dann machen die es über Jahre und dann kommt der Crash oder so. Also
ob die das gut vertragen, das weiß ich nicht. Die denken, dass sie es gut vertragen, aber es verändert. Es verändert. Ich kenne einfach auch vom Patienten her. Ich habe früher ganz viele Suchtkranke, Heroinkranke auch betreut und behandelt. Und das verändert den Menschen so. Es gibt natürlich auch die Drogen, die hoffähig sind. Also hoffähig, ich finde es furchtbar. Also Kokain ist ja eine Droge, die wird von so vielen Menschen genommen.
Parallelgesellschaften, ne? Ja, wenn man wüsste, wie viele. Genau. Es ist so gruselig. Dann
das finde ich auch gruselig. Und es macht was mit den Menschen. Es verändert den Menschen. Und wenn die dann wirklich versuchen aufzuhören, dann merken die erst, was mit ihnen geschehen ist.
Ja.
Und das ist ja das Problem.
Ab dem Moment, wo man auch anfängt, sowas gut zu reden, ist schon, also wenn Leute anfangen, das gut zu reden, und ich habe da auch zum Beispiel eine ganz klare Meinung, das ist bei mir, hört es, also ne, wie gesagt, ich verurteile die Menschen. Es gibt immer Gründe, warum sie denken, es ist gut für die. Aber wo ich persönlich sage, das sind meine persönlichen Grenzen und ich will eigentlich mit dieser Welt nicht wirklich, da bin ich sehr strikt auch, leider, ja.
Nee, das ist, also du sagst jetzt für dich, leider, wahrscheinlich ist es auch, ist es für dich wichtig, so zu sein?
Ja.
Ich habe mir ist nur noch eine Sache, die du gesagt hast, ganz klar geworden, weil das ist ganz häufig so. Die Menschen lieben sich alle und am nächsten Tag kennen sie sich teilweise so nicht. Weißt du, was da für ein Unglück dann auch hochkommt?
Ja.
Gerade in dieser Szene. Das ist schon.
Und meine Freunde, ich habe ja wirklich, ne, und es sind enge Freunde von mir, wo ich dann sagen musste, ich musste den Kontakt dann auch so ein bisschen zurückschneiden, weil es ja, so immer in so ja. einer. Oh, es ist I love you, Soulmates und Seelenverwandte und dann ist es am Ende doch alles nur für den Abend und ja. Es können
so
keine.
Traurig, ne?
Ja.
Ich finde es traurig.
Ich finde Drogen Menschen, an sich gruselig.
So. Ja, weil Menschen brauchen Ehrlichkeit.
Ja.
Und, also Aufrichtigkeit und Zuwendung, die kommt ohne irgendwelche ja. Sachen, die da vorgegeben ja. sind. Also ja. die man genommen hat, um das dann rauszulassen.
Ja.
Oh, Nika, danke dir. Danke dir. Ja, das war ganz schön. Ja.